Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marketing, dem Podcast über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten. Wir sind eure Hostinnen, nämlich Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Gebitzky. Und jetzt endet diese krasse, coole Anmoderation und es geht los mit der geplanten Inkompetenz. Viel Vergnügen.
Also ich glaube, die größte Revolution lag diese Woche bei Sport 1 mit den nicht mehr vorhandenen...
Verrat es nicht. Okay. Also du musst es verraten, aber verrat es nicht.
Also teasern, you know.
Genau, teaser nennt man das.
Mhm. Okay, es gab eine Revolution im TV, Zielgruppe Männer. So, das war der Cliffhanger. dann sprechen wir noch über eine Niederträchtigkeit. Ich versuche, den Spannungsbogen hochzuhalten, von einem Sicherheitsmann. Dann lassen wir uns darüber aus, warum Unternehmen ein Problem mit Echtzeitmarketing haben, manches aber trotzdem hinbekommen. Jetzt muss ich gucken, wie ich es formuliere. Lassen wir mal die letzte Woche in unserem Leben ein wenig Revue passieren, zumindest in dem Leben, was bei LinkedIn stattfindet. Und am Ende sprechen wir noch über Steuerrabatte. Ich finde das eine gute Klammer.
Ich finde, ja, das ist wieder auch so eine ganz schöne Mischung. Ne? Da ist ja auch für jeden auf jeder intellektuellen Ebene mit Aufmerksamkeitspotenzial was dabei.
Richtig. So, ja, und aber im Zweifel sagt man einfach, ich möchte nicht diskutieren. Ich finde, das ist im Zweifel immer gut auch. Wenn du dann keine Lust mehr hast, dann sagst du mir einfach Bescheid.
Wenn nicht, ich gehe dann einfach.
Perfekt.
Ne? Ich setze hier erstmal so einen fetten Haufen rein, dann renne ich weg.
Das ist immer das Beste.
Das so ist super gut. Okay, pass auf, wir fangen jetzt mit einer Neuigkeit an, die ist auf der einen Seite ein bisschen lustig und auf der anderen Seite sehr traurig. Also, und jetzt müssen vielleicht vor allem die Männer ganz, ganz stark sein, die uns zuhören. Es geht nämlich darum, dass auf Sport 1 die sexy Sportclips abgeschafft wurden oder abgeschafft werden.
Ich werde jetzt so einen Sound machen, so einen traurig Sound auf jeden Fall werde ich reinschneiden. Ja, das heißt, ihr müsst jetzt eure Standleitung beziehungsweise eure Top-Sender im TV einmal anders anordnen. Ne?
Favoriten.
Die Favoriten einmal neu sortieren. Weil nach mehr als 20 Jahren ist da Ende der Ära, ne?
Das ist doch krass. Ich meine, die sexy Sportclips, die waren halt immer, also mit denen sind wir ja auch aufgewachsen, ja? Also wenn
das
man mal so ganz
komisch anhört. Aber ja.
Ja, aber so ganz frech war und so im heranwachsenden pubertären Alter und man hat dann irgendwo übernachtet, dann hat man irgendwie noch nachts so um 0 Uhr Sport 1 angemacht und dann sich da die Mädels, also es ist keine Mädels, waren ja meistens reife Frauen, in ihrer Lingerie und Dessous-Unterwäsch angeguckt, wie sie Minigolf gespielt haben und dann ist da irgendwie der BH weggeflogen oder irgendwie so mit so lustigen Hui-Geräuschen. Das war ja auch so, ja, so ein bisschen irgendwie so eine Mischung aus Beate Uhse und Phipps Asmussen-Humor. Und das ist auf jeden Fall weg. Also ich muss sagen, es ist wirklich das Ende einer Ära. Auf Kabel 1 liefen ja auch lange so so erotische Filme. Mhm. Die wurden aber schon vor ein paar Jahren abgeschafft. Da war der Aufschrei auch noch relativ groß. Aber wir wissen ja von der vergangenen Folge, dass das Fernsehen immer noch ein dominantes Medium ist.
Total.
Und deswegen war es uns an der Stelle einfach wichtig, allen, die jetzt von dieser krassen Änderung betroffen sind, es hier einmal mitzuteilen, dass sie sich jetzt vielleicht anderweitig inspirieren lassen.
Es sei denn, sie stehen auf Polizeidokus. Die werden nämlich den Platz einnehmen der Sport 1 Sexy Clips.
Ne? Polizeidokus.
Ja, wir lassen das mal so offen. Ne? Vielleicht doch noch nicht die Favoriten anders sortieren.
Ja, SZ Media oder wie hieß das, ne?
Ja,
AZ Media. AZ Media, die ganzen Polizeidokus, auch alles irgendwie spannend. Ich habe das früher viel geguckt, sowas.
Ich
diese ganzen
auch.
Brennpunkt- und Milieu-Reportagen.
100%.
Großartig.
Man hatte ja wirklich das Gefühl, jetzt weiß ich, wie die Welt wirklich tickt. Ja.
Ja.
Blaulichtreport.
Genau.
Ist das, glaube ich, oder wie hießen ja nochmal die zwei Polizisten?
Harry und genau. Ja, aber das war ja Scripted Reality. Das waren ja nicht diese richtigen Sachen,
ja,
oder?
Ja, ich meine.
Harry und der andere.
Wir glauben auch
ja
nach wie vor, dass das andere wirklich stattgefunden hat, ne?
Ja, oder ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese beiden Polizisten heißen, aber ich lese mit meiner Tochter gerade Pippi Langstrumpf und da gibt's auch zwei Polizisten, die heißen Kling und Klang. Deswegen nennen wir sie jetzt
so
einfach
ein Ding
Kling
war
und
das.
Klang.
So ein ja Ding. Und am besten war immer, es war ja eigentlich die gesamte Bildfläche verpixelt, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Weil
ja, nicht sehen.
Du konntest das Kfz-Kennzeichen durfte nicht sehen, du durftest den Fahrer nicht sehen, du durftest das Auto nicht sehen, du durftest wahrscheinlich noch nicht mal die Polizisten so ungefähr sehen.
Die Ausweispapiere nicht sehen.
Die Ausweispapiere nicht sehen, das heißt, man hat eigentlich, es war eine Audiosendung.
Genau, das war wie so ein Sehtest. Du musstest dann so die Augen zusammenkneifen und vielleicht erkennst du irgendwas.
Mann, Frau, nee, war auch nicht zu erkennen. Ja.
Ist es ein Tier?
Also wir haben uns damals noch sehr viel mehr erarbeiten müssen als heute ja beim Fernsehen, ja.
So das hatte auch viel dazu mehr sowas Partizipatives, ja, interaktiver Charakter des Fernsehens.
Ja, da war nichts mit Multitasking, du musstest dich schon darauf konzentrieren, weil ansonsten warst du halt nicht drin. Das war noch nicht Barbara Salesch, das war schon noch ein bisschen davor.
Richtig, genau. Sonst hast du auch nicht gesehen, wer in der Herbertstraße überall im Schaufenster saß und was für ein Dessous getragen hat. Das wollte man ja schon noch wissen, ne?
Ja, und das mit dem Reinzoomen und TV, das war damals noch nicht so, Kinder.
Nee,
ne?
Nee.
Also musste man noch arbeiten für sein Geld.
Sollte nicht mal Tutti Frutti zurückkommen? Hast du Tutti Frutti mal gesehen mit Hugo
ja,
und Egon Balder?
Ja, habe ich gesehen.
Da waren wir beide ja noch sehr klein.
Ja, in den Genuss bin ich nichtsdestotrotz mal gekommen. Allerdings hatte ich das auch mal gehört, dass das zurückkommt. Wahrscheinlich wurde es aber vor Livegang weggecancelt.
Aber warum denn? Ich meine, wenn man im Dschungelcamp oder wie das jetzt heißt, alles Mögliche zeigen kann,
ja,
dann kann man doch auch.
Wir wollen doch Bigott bleiben, oder nicht? Das war doch
stimmt
das Ziel, dass wir da nicht konsistent werden.
Ach so, ja, sorry, ich habe mich da völlig vertan.
Ja,
ich war schon wieder in einem ganz anderen Film. Ja. Ich war schon ein paar Themen weiter vor Agenturbranche, die immer so wahnsinnig korrekt ist und es auch sein möchte und jedem empfiehlt. Und wir sind ja noch beim Fernsehen, da macht man ja
richtig
so und so.
Richtig, genau. Das ist ganz wichtig, dabei zu bedenken. Und jetzt kommen wir vielleicht von einer Schmuddelsache zur nächsten, obwohl die zweite wirklich sehr ekelhaft ist, um das Wort mal an der Stelle zu nutzen. Und zwar hat es vielleicht der ein oder andere mitbekommen, die Familie Schumacher wurde erpresst. Und am Anfang war es nicht genau klar, mit was, von wem. Und das ist aber jetzt mittlerweile klar. Und zwar hat ein Sicherheitsmann Fotos von Michael Schumacher gemacht und die Familie damit erpresst. Und jetzt muss man ja wissen, ich glaube, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, es gibt, zumindest kann ich mich nicht an eine Familie erinnern, die so viel Wert auf Privatsphäre gelegt hat, wie die Familie Schumacher seit diesem tragischen Unfall, der jetzt ja wirklich auch schon viele Jahre her ist. Und das oberste Gebot und Ziel war halt wirklich immer, dass die Privatsphäre und irgendwie ja auch die Menschenwürde,
genau,
von Michael Schumacher an der Stelle bewahrt bleibt. Und ein Sicherheitsmann, wie soll ich mal sagen, hat das nicht so für nötig gehalten und dann Bilder gemacht. Und da muss ich sagen, was kann nicht nur im Oberstübchen, sondern in jeder Zelle deines Körpers nicht richtig sein, wenn du das machst?
Ich finde das krass. Also die Sache an sich ist ja schon krass genug. Aber was ich noch heftiger finde, der war ja nicht nur irgend so ein Security-Typ, sondern wie ich es verstanden habe, war das ein beratender Sicherheitsexperte, der diese Familie seit Jahren begleitet und dahingehend in allen möglichen Sicherheitsbelangen auch beraten hat. Und dadurch, dass ja der Zustand von Michael Schumacher so ein großes Geheimnis ist, also keiner weiß ja, in was für einem Zustand er sich befindet, ob er irgendwie, ob das nur noch ein vegetativer Zustand ist, ob er da ist, wach ist, man weiß gar nichts. Das hat er wirklich sich zu Nutzen machen wollen. Ich finde, das ist so eine ganz, ganz furchtbare Art und Weise. Das ist so menschenverachtend und das lässt so tief blicken.
Ja.
Geld
ist da halt das. Ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass am Anfang so oder in der ersten Zeit, wenn er die auch gerade länger beraten oder betreut hat, hält man da vielleicht noch irgendwie die Stange und dann kommt halt irgendeiner und bietet dir halt einen so horrend hohen Betrag. Weil These, dafür würden sehr viele Blättle sehr viel Geld zahlen. Mhm. Und irgendwann knickst du halt ein. Ich glaube, so ein Ding ist das, ne?
Ja, aber wie ehrenlos wäre das auch von so einem Blättle, die Bilder zu veröffentlichen? Also wie furchtbar, das darfst du ja auch gar nicht einfach mal so. Ne? Also offiziell, sag mal, wenn man sich an seine journalistische Sorgfaltspflicht hält, kannst du das ja nicht machen, weil du damit die Persönlichkeitsrechte verletzt. Das darfst du gar nicht. Aber was natürlich immer funktioniert, ist, sie irgendwie in den Umlauf zu bringen. Richtig. Genauso wie es mit den Sylt-Videos passiert ist. Da war das ja auch, also rechtlich gesehen, nicht in Ordnung, die Menschen, die in dem Video abgebildet waren, unverpixelt zu zeigen. Ja. Weil sie natürlich auch ein Recht auf ihre Privatsphäre oder den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte haben. Und so kannst du es halt auch nicht einfach machen, also irgendeiner Zeitung verkaufen. Aber die Dinge verbreiten sich ja im Netz immer auf wundersame Weise. Und im Zweifel wäre dann genau das passiert. Aber das konnte ja abgewendet werden.
Ja, aber vielleicht noch kurz zu diesem Sylt-Video. Das, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Aber da war ja vor allen Dingen auch dieses Mädel, ne, was da irgendwie am Anfang zu sehen war. Und die hat ja recht bekommen, ne?
Ich weiß nicht, natürlich.
Das, ja. Nee, also das ist vielen nicht so bewusst, ne? Also dass sie kann ja weiterhin zu ihrer Uni gehen, von der sie ja dann zunächst geflogen ist. Also ja, da auch immer vielleicht an der Stelle einmal die Realitätskeule ohne Wertung.
Ja, also dass das moralisch verwerflich war, das ist, steht ja außer Frage. Richtig. Aber dass es nun mal dann auch keinen rechtlichen Sachverhalt in der Art und Weise gibt, dass das ein Rausschmiss oder eine Exmatrikulation bedeutet, das muss man dann auch einsehen an der Stelle.
Das ist Demokratie.
Schwer zu ertragen ist, aber ich glaube wirklich den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen moralisch verwerflich und strafrechtlich relevant, den gibt es dann doch noch. Und sowas entscheidet zum Glück auch nicht die Presse oder wir, sondern eine andere Instanz. Ja.
Na, das finden wir sehr schade, weil wir alle haben ja das Gefühl, wir wären die entsprechenden relevanten Personen. Naja, gut, dann wohl doch nicht. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen weg vom Boulevard, wenn man es so nennen mag, hin zu einem Meme, was ja, glaube ich, gerade ganz gut durch die Decke geht, ne?
Ja, richtig. Und zwar ist es das, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Hocktour.
Wie bitte nochmal? Sorry, ich höre gerade weg.
Hocktour steht da in der Überschrift. Also es ist ja kein Wort oder das ist ja eine Paraphrasierung einer Tätigkeit, nämlich auf etwas zu spucken. Hocktour. Das ist auch nichts, was sich irgendwie plötzlich aus dem luftleeren Raum ergeben hat, sondern stammt aus dem Lied von Missy Elliott. Ich meine, es ist Get Your Freak On, wo es eine Liedzeile gibt, wo es genau darum geht, dass man auf irgendetwas, da wollen wir jetzt mal nicht näher drauf eingehen, spucken soll. Und da wird genau dieser Laut eben verwendet. Und jetzt gab es irgendein Straßeninterview irgendwo in Amerika für wahrscheinlich so ein Social Media News Outlet oder irgendeine Entertainment-Plattform. Und da wurden Mädels irgendwie interviewt auf der Straße, so nach dem Motto, was sollen denn Frauen tun? Auch wieder geil, ne? Der Kontext von dem ganzen Ding. Was würde man denn Frauen raten, um ihre Kerls richtig anzuturnen?
Ja.
Ne? Und dann ist da halt ein Mädel, die heißt, glaube ich, Hayley Welch. Und die sagt dann, to spit on that thing. Ohne das jetzt
ausführen
zu wollen, kann man sich ja denken, was gemeint ist. Und die ist halt damit komplett viral gegangen. Es ist ein Meme geworden. Plötzlich war das Netz voller spuckender Leute, also quasi spuckender Leute. Und wie das halt so ist bei sehr erfolgreichen Memes, die viral gehen, kommen irgendwann Marken um die Ecke und die kommerzielle Welt entdeckt für sich das Trendsurfing einmal im Monat und springt dann auf. Jetzt erzähl du mal, Steffi, was dann passiert ist. Also zumindest gab es ganz viele, viele Marken, die damit umgegangen sind, aber eine Marke ist uns besonders ins Auge gestochen.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was du davor gesagt hast, was ich mir dann immer so für Gedanken mache. Stell dir einfach mal vor, keine Ahnung, die waren jetzt ja 20, lass sie mal 18 gewesen sein. Keine Ahnung, ich kann Alter in diesem Rahmen sehr schlecht einschätzen, vielleicht war sie auch 16, auf jeden Fall noch jung. Und jetzt stell dir einfach mal vor, keine Ahnung, du bist jetzt so entweder da irgendwie am Wochenende unterwegs, Bulgarien, Abifahrt, keine Ahnung. Und dann kommt so eine Straßenumfrage auf dich zu und du bist halt irgendwie, hast ein bisschen die Lampen an und erzählst denen da was, ne? Und jetzt gibt's einfach dieses Bild von dir für immer, ja?
Ja, ja.
In dieser Konstellation im Netz. Ciao.
Ja, die hat sich ja auch erstmal ganz krass zurückgezogen, ne? Also er hat ja wohl irgendwann realisiert, so upsi, irgendwie kennt mich jetzt wohl dann doch die ganze Welt. Das war ihr ein wenig unangenehm, sie hat sich extrem zurückgezogen, aber parallel dazu Merch hergestellt.
Ach echt? Geil.
Ja, und hat irgendwie, ich weiß nicht, mein letzter Stand war 50.000 US-Dollar nur mit dem Verkauf von Merch, Caps und T-Shirts eingenommen, wo das halt eben diese Paraphrasierung abgedruckt war.
Ja. Das feiere ich ja irgendwie schon wieder, muss ich sagen. Ja.
Geschäftssinn hat es auf jeden Fall.
Weil wenn Humor, du schon in Dreck gezogen wirst, dann kannst du wenigstens Geld daraus machen.
Ja. Ja. Ach ja, was heißt in Dreck gezogen?
Ja, also ich mein, sich drüber lustig machen, so.
Ich weiß gar nicht, ob sich jemand wirklich über sie lustig gemacht hat. Ich habe eher den Eindruck, es haben sie alle total gefeiert.
Ja, kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen auf die Perspektive desjenigen an, der sich das anschaut.
Okay. Ja.
Aber naja, okay, das gefällt mir. Finde ich schon wieder gut. Naja, also einige Marken haben es, wie du schon gesagt hast, für sich genutzt. Die natürlich jetzt nicht Postings auf Social Media durch den Betriebsrat, den Datenschutz und den Vorstand geben müssen, weil dann wird das schwierig mit Echtzeit-Content.
Und durch den Zoll.
Durch den Zoll auch noch. Wir haben da auch noch ein paar andere Stationen, aber da gehen wir jetzt nicht so stark drauf ein. Naja, auf jeden Fall eine Marke, die das irgendwie kürzer hingekriegt hat, war die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspende. Und es war auch so ein bisschen fast auf dem Silbertablett serviert, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz muss man das, was dann auf der Straße liegt, trotzdem ja noch aufheben. Und zwar waren es ja diese zwei Mädels und ein Mädel steht links und schaut halt der Freundin dabei zu, wie dieses Hot oder wie man es auch immer nennen mag oder aussprechen mag,
ja.
Dann ausführt. So, und dann steht links bei der Person, die zuschaut, wie geht eigentlich die Registrierung als Stammzellenspenderin? Und dann sieht man halt dieses Rotü, ja.
Mhm. So.
Und das ist, ich habe dann immer zum einen, ich sehe dann immer dieses Social Media Team direkt vor mir. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Wir sind da kommen da natürlich auch so ein Stück weit vielleicht her. Ne, wir haben ja auf den Marken, wo wir das früher haben zusammen machen dürfen, da kann man sich das ja wirklich so vorstellen, da sitzen ein paar Nerds in einem Raum und einer kommt drauf und dann, keine Ahnung, ich finde, dann entsteht so ein bisschen so eine Magie, auch wenn das natürlich eigentlich was total Kleines und so ist. Mhm. Aber dann haben alle so, wenn das ein gutes Team ist, halt so richtig Bock, dass das schnell auf die Straße kommt, ja. Dass man da nicht irgendwie unnötig Zeit verliert, dass das so richtig auf den Punkt ist. Und diese Teams, die sehe ich dann vor meinem inneren Auge und ich feiere sie jedes einzelne.
Genau, das kriegt dann so eine Eigendynamik. Genau. Vielleicht dann nochmal zum Hintergrund, ne? Also wie funktioniert die Registrierung bei der Knochenmarkspende? Und dann eben Hork to you, spit on that thing ist, du musst ja, wenn du dich registrieren willst, ein Wattestäbchen bespeicheln, also ne, die in die Wangeninnenwand abstreichen und dann kommt das in Röhrchen und wird eingeschickt und dann wird dein Stammzellenprofil, DNA-Profil, ich weiß nicht was Profil, bestimmt und du wirst in einer Datenbank abgelegt und wenn es dann eben halt dazu kommt, dass jemand Knochenmark braucht, gibt es einen Abgleich zwischen demjenigen, der eine Spende braucht und allen anderen Profilen und deswegen hat es halt inhaltlich so wahnsinnig gut gepasst, obwohl man das ja auch von so einer, also es ist ja ein wirklich seriöses, es ist ein schwieriges Thema, es ist auch ein trauriges Thema. Ne, ich habe dann immer so einen kleinen Stich im Herzen, wenn ich dann diese Aufrufe sehe,
ja,
ne, in, weiß ich nicht, Thorsten, 18 braucht Knochenmark oder wie auch immer und Aufrufe zu Spenden gibt. Aber das dann auf eine humorige Art und Weise, auf Basis eines aktuell trendenden Memes zu machen, das ist schon cool. Und dafür ist es, wie du ganz richtig sagst, total wichtig, dass man flache Strukturen hat, also nicht flache Strukturen unbedingt, aber flache Abläufe.
Hierarchien auch, ja.
Genau, und auch einen Spirit innerhalb einer Unternehmung, die sowas zulässt und die auch versteht, wie wichtig es ist, dass man in solchen Fällen einfach die Gelegenheit beim Schopfe packt. Es geht nicht darum, auf jeden Trend aufzuspringen. Da sind wir beide ja auch immer so ein bisschen angenervt von. Ne? Wenn man merkt, so, das biedert sich gerade schon wieder so an. Ne? Alle machen, obwohl es gar nicht so richtig zum Markenkern passt oder auch nicht zur Botschaft passt. Aber in dem Fall war es wirklich so. Und das, also ne, wenn wir Vorträge halten oder Workshops geben, dann wäre das ein Beispiel, was wir mitnehmen würden, um zu zeigen, so geht Trendmarketing.
Total, ja. Und ich glaube, das zeigt auch mal so ein bisschen und gefühlt wird das immer schwieriger für Marken, zumindest in meiner Erfahrung, dieses mach dich mal locker. Ne, ich weiß, da gehen dann immer bestimmte Filme ab, so, oh Gott, was macht mein, weil jeder hat einen Vorgesetzten, ne, also so, was passiert mir persönlich vielleicht auch sogar, wenn das jetzt nicht gut ankommt? Und davon, ich weiß, das ist schwierig, kann ich nachvollziehen, müssen wir uns echt was lösen. Ansonsten wird Reklame immer langweiliger. Das das muss man jetzt wirklich mal sagen. Also wenn wir immer alle versuchen, nur zu 100% etwas zu machen, was richtig korrekt ist, was nicht irgendwo anstößt, dann wird das alles noch langweiliger, als es gerade eh schon ist. Und jetzt zum Beispiel in dem Fall, natürlich, dann hätte bestimmt auch irgendwer irgendwas finden können, was dagegen spricht. Aber es geht ja auch darum, und das finde ich, ist auch bei vielen Marken so ein bisschen verkannt. Sagen wir mal, wenn dann jetzt, es gibt 100 Likes auf den Post und 2 negative Kommentare. So, und dann kriegt man schon die erste E-Mail. Ich glaube, da bahnt sich ein Shitstorm an. Nee, Schätzelein, das sind 2 Verwirrte, ne? Von insgesamt, keine Ahnung, 50.000 Leuten, die den Post gesehen haben und offensichtlich gefeiert haben. Und jetzt, wenn wir jetzt irgendwo in einem Unternehmen sind, dann können wir das ja sagen, aber wir sind ja auch nicht in jedem Unternehmen drin. Und ich glaube, es braucht halt wirklich auch Menschen, die dann sagen, ey, es ist alles super, ne? Sehr viele Menschen finden das cool, was wir gemacht haben. Ja. Und nur weil 2 jetzt rumstänkern wollen, ist das noch lange keine schlechte Idee gewesen. So. Ja. Und zusätzlich zu dem, dass man halt eben nicht diese 80 Hierarchiestufen überspringen muss für eine Echtzeitidee, die dann keine Echtzeitidee mehr ist, kann ich das auf jeden Fall auch nur empfehlen, dass man immer so ein bisschen den Rahmen sieht und halt sich nicht von 1-2 strange People da beeinflussen lässt.
Ja, dazu muss man aber auch sagen, ne, wir leben natürlich in einer Zeit, wo das moralische Korsett für Marken immer enger geschnürt wird. Es wird so eng geschnürt, dass keiner mehr atmen kann, ja, und keiner mehr Luft holen kann für große Wagnisse, Mut, ne? Also es wird alles irgendwie so abgebunden fast schon, weil man so viel Angst hat, nicht korrekt zu sein, irgendwem dem moralischen Mainstream zu widersprechen, den Erwartungen von wem auch immer, Vorstand, Aufsichtsrat, Eigentümer, Familie nicht zu entsprechen. Und ich finde es ja wichtig, wenn man dann in so einem Fall auch diese inhaltlichen, thematischen, politischen und ideologischen Leitplanken definiert hat. Also das sagen wir ja auch immer wieder, ne? Du brauchst diesen Rahmen, auch wenn Kreative, das haben wir beim letzten Mal gesagt, dafür da sind, die den Rahmen zu sprengen, was auch gut ist, ne? Ja. In manchen Fällen ist das zumindest gut, braucht es ja dennoch einen Rahmen und Leitplanken, in dem sich eine Marke bewegt und wo auch jeder weiß, das ist unsere Grenze. Darüber gehen wir nicht hinaus, weil das passt nicht zu uns. Dafür haben wir eine zu große gesamtgesellschaftliche Verantwortung vielleicht, wenn es große Konzerne sind. Da sind wir politisch begrenzt, dazu wollen wir uns nicht äußern. Aber sowas muss halt mal definiert werden.
Komplett, weil es nicht willkürlich ist. Ne? Ich glaube, das ist nämlich die Gefahr, dass wenn das Team irgendwas vorschlägt und dann kommt, nee, das machen wir nicht, das reicht halt nicht. Du musst halt schon erklären, warum nicht.
Und du willst ja auch, wenn du sowas aufgesetzt hast, du willst ja möglichst viel Subjektivität rausnehmen, damit Entscheidungen schneller gefällt werden können und nicht immer das Veto eines Einzelnen, weil er heute Morgen irgendwie die falsche Kaffeebohne gemahlen hat, dazu führt, dass etwas nicht umgesetzt werden kann. Und das passiert ja noch viel zu häufig auf Agenturseite und auf Markenseite, dass es immer an einzelnen Personen und ihrem Gusto hängt und ihren Befindlichkeiten und ihren Ängsten, dass Dinge nicht umgesetzt werden. Und das finde ich halt so schade. Das kann man aber verhindern, wenn man ab einem bestimmten Level, und damit meine ich jetzt nicht nur mittleres Management, sondern auch darüber hinaus, diese Rahmenbedingungen einmal definiert, in denen sich eine Marke bewegen darf. Und wo dann auch der Grad der Autonomie für die Teams darunter erhöht wird. Weil das willst du doch. Du willst doch, dass man schnell ist und dass die Leute aber wissen, was sie tun, dass sie keine Dummheiten machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele noch lernen müssen. Vielleicht wissen sie es auch schon, aber sie haben kein
Ich glaube, was auch viele nicht mitbedenken, das ist wahnsinnig demotivierend. Also wenn du dreimal was vorgeschlagen hast und immer wieder kommt, nee, machen wir nicht, ohne, wie gesagt, dass man es auf irgendeine Art und Weise verständlich erläutert bekommt, beim vierten Mal schlägst du es halt nicht vor. Ne? Das heißt, das ist, und das bitte, bitte auch mal mitbedenken, das ist das Gegenteil von Motivation, weil dann darf man halt in der Zukunft nicht erwarten, dass das Team eben out of the box denkt, weil das wird es nicht mehr. Das ist halt Fakt.
Genau. Also ich meine, es muss natürlich auch nicht jeder Vorschlag toll gefunden werden. Ne?
Nee,
also
gar
es gibt
nicht.
Halt auch Personen,
wenn man es verständlich wiedergeben kann, warum man es nicht gut findet oder warum es nicht lustig ist, ist das völlig legitim. Aber man muss es halt erklären. Ne? Ja, ich meinte mit erklären, ne, dass man halt genau das, was du gerade sagst, nämlich das passt nicht zu unserem Markenkern, den ihr ja im besten Fall auch kennt, das ist für mich schon erklären, ne, dass man sagt, pass mal auf, wir haben ja ursprünglich eine Strategie verabschiedet und das Thema, was ihr jetzt gerade vorgeschlagen habt, aber danke dafür, dass ihr es überhaupt vorgeschlagen habt, das passt einfach weder zu einem Thema noch zu einem Unternehmenswert. Das ist ja für mich schon völlig genug erklärt.
Ja, das stimmt allerdings. Ich weiß, dass dann auch immer die Angst aufkommt, ja, aber das ist gerade im Trend und alle anderen machen das auch und die Wettbewerber, die machen das auch gerade und wenn wir das nicht machen, also man ist dann so, man dreht sich so um sich selbst, ne? Man ist ja so in seinem Mikrokosmos, in seinem Social-Media-Mikrokosmos Kosmos und denkt, man wird damit die komplette Marke steuern. Es ist ein wichtiger Teil. Ne? Ich möchte das nicht negieren. Auch so, wie nennt sich das nochmal, dieser Comment Beef oder wie sich das nennt, Social Beef oder so. Das war jetzt, wurde ja auch erklärt, dass das nicht mehr cool ist. Ich fand es noch nie cool, ehrlich gesagt, wenn sich Marken gegenseitig in den Kommentaren unter den Posts des jeweils anderen so im Scherz an den Karren pissen. Das war ja mal eine ganz eigene Disziplin. Und dann wurde gesagt, ja, das müssen wir unbedingt machen, um relevant zu sein und so. Das Blöde ist nur, wenn du nicht definiert hast für dich selber, was Relevanz eigentlich bedeutet, dann machst du halt so ganz viele komische Sachen, weil andere Leute die tun und bist, finde ich, damit total fremdbestimmt und fremdgesteuert von deinen Marktteilnehmern und von der anderen Marktseite und verlierst dich selber so da drin und wirst so getrieben. Und auf der einen Seite,
du bist so reaktiv,
man wird so wahnsinnig reaktiv und auf der anderen Seite stimme ich zu, jetzt wie zum Beispiel auch im Beispiel DKMS, wenn man mitgeht, wenn es passt, aber man muss es auch wirklich nicht bei jedem sein und auch, weil man sich dann ganz schnell dazu verleiten lässt, so Fähnlein im Wind zu werden und sowas mag ich ja halt gar nicht. Sagen wir auch ja gerne, ne, also starke und auch langlebende Marken, die viel Einfluss haben, die zeichnen sich eben nicht dadurch aus, dass sie alles mitmachen, was gerade on vogue ist, sondern dass sie wirklich standhaft sind, Rückgrat haben, grundsätzliche Werte haben, die sie vertreten, ohne das immer überall draufschreiben zu müssen und mit einer fancy Kampagne versehen zu müssen, sondern da ist das gelebte Realität und ganz tief in der DNA des Unternehmens verankert. Und bei vielen Unternehmen, die, glaube ich, so im Transformationsprozess sind, für die das neu ist, die auch aus diesem massenmedial klassischem kommen und sich jetzt erst dieser dialogorientierten Form der Markenführung annähern, für die ist das halt ganz aufregend. Die sind, manchmal habe ich so den Eindruck, wie so Hunde, die sitzen da so und die zittern schon so vor Erregung und denken so, was machen wir? Ball.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite täte es wirklich vielen traditionellen Unternehmen mal gut, sowas einfach mal zu machen, ne, um sich mal so ein bisschen locker zu machen, raus aus der Comfortzone. Ich glaube, das wäre für manch einen schon ganz gut. Auf der anderen Seite weiß ich es auch total zu schätzen, dass viele traditionelle Unternehmen das eben nicht machen. Also, ne, ich glaube, man muss halt wirklich so ein bisschen herausfinden, auf welche Sachen springen wir und auf welche Sachen halt nicht. Und da kommen wir wieder zum Thema, wenn eine Strategie fehlt, weil das ist ja nun mal leider häufig der Fall, dann weiß man das eben nicht. Und was ich auch, gerade weil du das eben angesprochen hast, diesen Social Beef da, wenn man sich gegenseitig an den Karren pisst, das ist ja eigentlich, hat durch TikTok, finde ich, nochmal so einen Aufwind bekommen, ne, weil wegen diesem Punkt aktiven Community Management, dass darunter dann Marken irgendwie meinen, sie wären jetzt alle pro sieben und könnten das jetzt alles super machen. Und wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, es hat halt ab dem Moment, wo du der Zweite bist, schon was Anbiederndes. Also will sagen, da sind vielleicht zwei Marken cool gewesen, die das gemacht haben, weil die halt ein sehr, und da sehen wir wieder, das lebt von der Person vor dem Laptop, ne, weil die einen sehr humorigen Social Media Manager haben, ja, so würde ich es mal nennen, weil genau daran liegt's ja. Danach ist es aber schon nicht mehr
wenn
cool.
Also
auch jetzt machen das ja noch ganz viele Marken und feiern sich dann dafür, wenn sie dann 3 Likes bekommen in den Kommentaren. Und ich denke mir dann halt immer, du gewinnst dir an der Stelle nur mit Humor. Ne? Also das sind ja immer humorvolle Kommentare darunter. Und nicht jede Marke ist ja humorvoll. Weißt du, nicht zu jeder Marke passt diese Maßnahme auch. Und bei super vielen denke ich mir dann so, ich hätte jetzt diese Tonalität, die jetzt hier gewählt ist im aktiven Community-Management, gar nicht in Kontext mit deiner Marke gebracht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde, die Schwierigkeit liegt immer darin, wenn der Community-Manager oder derjenige, der verantwortlich ist oder federführend Kommentare absetzt, wie auch immer man das bezeichnet, so seine eigene Agenda fährt, die nicht unbedingt korrespondiert mit der Tonalität der Marke. Ja, also wenn es für ihn eine Bühne ist und er das vielleicht ein bisschen missverstanden hat, dass das nicht seine Bühne ist, sondern dass er für die Marke spricht. Das finde ich halt dann manchmal ein bisschen problematisch, weil dann hast du natürlich einen super lustigen Community Manager, der wirklich total lustige Kommentare macht, aber es gibt natürlich auch welche, die werden dann sehr politisch, die wollen dann ihre Community erziehen, ja, und so weiter, wollen da irgendwie so krisenkommunikationsmäßig unterwegs sein, und das finde ich immer schwierig. Also das, ja, das wird problematisch dann an der Stelle. Und klar ist das dann für den Community Manager oder die Community Managerin eine tolle Jobempfehlung und eine tolle Referenz. Guck mal, was ich für ein Social Beef hier angefangen habe. Aber es ist ja nicht im Sinne der Marke im Zweifel. Ne?
Nee, und auch, das vergessen ja auch viele Unternehmen, wenn dann die Person weg, genau, ist, ist sie weg. Ne? Also dann ändert sich dann plötzlich deine Tonalität als Marke.
Und du kannst das halt, dieses wirklich sehr menschliche, humorige, das kannst du ja nicht skalieren. Es sei denn, und das ist auch wieder eine Frage der Strategie und des Prozesses, du schaffst es, die Tonalität einer Marke, und damit meine ich jetzt nicht so PR-Texte mäßig, sondern wirklich, wie sie Dialoge führt, so gut zu beschreiben, dass jeder andere, der das liest, was damit anfangen kann. Also weiß, was das heißt in der Wortwahl, wann ich welche Art von Humor nutze, ob ich überhaupt humorig bin. Vielleicht bin ich auch einfach sehr sachlich, vielleicht bin ich mega empathisch. Aber das musst du halt irgendwie mal definieren, damit du diesen krassen subjektiven Faktor einzelner Personen, die kommentieren, rauskriegst. Das ist sehr schwer, aber es ist möglich.
Ja, und vor allen Dingen auch konkretisieren, ne? Also, dass da nicht einfach nur steht in irgendeinem 10-Slider-Dokument, wir sind humorvoll, sondern dass man halt Beispiele dafür nennt, was bedeutet in unserem Fall humorvoll und was bedeutet es vor allen Dingen auch nicht. So, vielleicht mal, um die Brücke zum nächsten Thema zu schlagen. Diese Woche war ja durchaus gespickt mit einigen humorvollen Momenten, möchte man sagen,
oder? Ja, humorvoll und tragisch gleichermaßen, möchte ich meinen.
Zugleich. Genau.
Wir möchten an dieser Stelle einmal einen Teil unserer letzten Folge rekapitulieren und was sich daraus ergeben hat. Einfach weil wir glauben, dass es wichtig ist, nochmal darüber zu sprechen. Gar nicht im Sinne von, weil wir uns da so wahnsinnig wichtig sind an der Stelle, sondern weil wir dadurch, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, die Feststellung gemacht haben, dass es in der Agenturindustrie oder in dieser Agenturszene ein wahnsinniges Manko gibt. Also es gibt eine Problematik, deren Ausmaß uns, glaube ich, davor so gar nicht bewusst war, bevor es alles losgegangen ist. Ich möchte einmal ganz kurz darstellen. Wir haben in der letzten Folge über eine Personalie gesprochen. Und zwar war das Amir Kassai. Es soll jetzt auch in dieser Folge gar nicht schwerpunktmäßig um ihn gehen, aber für den Kontext ist es wichtig, dass ich einmal kurz erkläre, worüber wir gesprochen haben. Amir Kassai ist einer der wirklich großen und das Urgestein der Werbeindustrie. Der wurde immer sehr gefeiert. Ich persönlich, ich kannte nur seinen Namen, ich kenne keine Referenzen. Ich weiß nur, oder kaum Referenzen, ich weiß nur, dass er hunderte Awards gewonnen hat. Also wenn man Erfolg darüber definieren möchte, unbedingt kann man sagen, der Mann war erfolgreich. Er ist dann vor 4 Jahren in sowas wie den Ruhestand gegangen, hatte mit der Agenturszene abgeschlossen, zumal er sie davor auch extrem hart kritisiert hat. Ja? Also ganz, ganz scharf und wirklich ihr so quasi die Existenzberechtigung abgesprochen hat. War 4 Jahre weg, ist jetzt wiedergekommen vor kurzem mit einer Buchveröffentlichung, mit diversen Auftritten und der Ankündigung, dass er bei seinem neuen alten Arbeitgeber Omnicom den VW-Etat verantwortet. Wir haben uns in dem Kontext die Frage gestellt, wie passt das denn zusammen? Also wie kann man auf der einen Seite seine eigene Branche derart verteufeln und auch zu Recht kritisieren? Das nochmal an der Stelle. Viele Dinge, die er gesagt hat, war für uns so wirklich, ja, das sehen wir genauso, ne? Und aber auch schon seit Jahren.
Ja.
Und wir sehen auch nicht, dass es besser wird. Wir hätten es vielleicht nicht in der Drastik formuliert, wie er es getan hat, aber vom Grundprinzip her mit ihm d'accord.
Genau.
Also wie kann man auf der einen Seite seine eigene Branche derart in Frage stellen. Die einen sagten auch beschmutzen, ne, in den Dreck ziehen und so. Und dann auf der anderen Seite aber sich genau wieder in dieses Nest reinsetzen begeben. Und dann da so eine federführende Rolle spielen. Das war für uns einfach schwer verständlich. Diese Frage haben wir in der letzten Folge gestellt. Und wie wir das immer so machen, wir posten ja auch mit unserem Magazincover dann die Ankündigung zur neuen Folge auf LinkedIn und auf Instagram. Und ich hatte dann auf meiner Seite, auf meinem LinkedIn-Profil, das ein bisschen ausgeführt in dem Text. Und ich hatte Amir Kassai auch verlinkt, weil ich das nur fair finde, wenn man über jemanden spricht, dann gibt man ihm auch die Möglichkeit, das zumindest zur Kenntnis zu nehmen oder sich, wenn man das für nötig empfindet, sich dazu zu äußern. So, jetzt war der, also aus meiner Sicht und auch aus der Sicht anderer, mit denen ich dann gesprochen habe oder die auf mich zugekommen sind, der Text durchaus differenziert. Wir haben kein Bashing betrieben. Wir haben das im Podcast selbst auf eine humorvolle Art und Weise, wie wir halt nun mal so sind. Also wer uns hört, weiß ja, wie wir sprechen. Dann auch besprochen und uns mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und das habe ich eben halt auch in einem LinkedIn-Post gemacht. So, und dann hat er offensichtlich sich dadurch, so wie ich das jetzt empfunden habe, aufgrund der Heftigkeit seiner Reaktion gekränkt gefühlt. Ja, er fand es einfach nicht gut, dass jemand ihn und auch öffentlich andere darauf hinweist, dass es da eine riesengroße Diskrepanz zwischen dem gibt, was er sagt und was er tut. Ich kenne Amir Kassai persönlich nicht. Ich habe nur von ihm gehört. Mir war klar, der ist exzentrisch, wie man so sagt, ja, es ist so ein kreativer, ja, so kreatives Genie. Und dass man da einfach mit einer halt gewissen Exzentrik oder Art und Weise vielleicht rechnen kann, war mir absolut klar. Mir war allerdings nicht klar, was dann irgendwie folgte.
Die Ausprägung dessen
und was es offensichtlich bei ihm losgelöst hat. Kann er jetzt auch gar nicht alles mehr zitieren, denn er hat seine Kommentare dann selber gelöscht, offensichtlich, vermutlich, glaube ich, also ich war es zumindest nicht, also kann es nur, kann ja auch kein anderer außer mir oder ihm an der Stelle, deswegen.
Ja, außer man kann es halt so melden und so ein Schiss, aber es hat ja
weiß ich auch nicht, ob es jemand gemacht hat. Auf jeden Fall, er fühlte sich offensichtlich sehr gekränkt. Und war damit nicht einverstanden, dass statt der allseitigen Bewunderung, die er wohl erfährt, eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Person kommt. Und hat daraufhin, das ging dann hin und her, andere Leute waren irgendwie an der Unterhaltung auch beteiligt. Ich hatte dann darauf versucht, nochmal sehr sachlich zu reagieren und zu erklären, ey, pass auf, es war nicht substanzlos, die Kritik. Und wir fanden das gerechtfertigt, diese Frage zu stellen und auch in den Raum zu stellen. Hatte er darauf geantwortet. Davon wurden auch nicht nur von mir, sondern ich glaube von irgendwie 20 anderen Leuten Screenshots gemacht. hat er uns verglichen und gesagt, ich zitiere, ihr seid alle Kriminelle wie damals die Waffen AS. Ich gehe davon aus, also Zitat Ende, ich gehe davon aus, dass er nicht Waffen AS schreiben wollte, sondern im Trubel seiner Aufregung, die schnellen Finger, er wollte vermutlich Waffen SS schreiben, was ja schon, sagen wir mal, eine Aussage ist, die, ja, ich habe mich dann natürlich direkt mal kurz rechtlich beraten lassen, die Aussage dürfte illegal sein, weil es ein völlig unhaltbarer Vergleich ist, also wenn man wollen würde, hätte man ein Fass aufmachen können. Ich habe aber in sowas gar kein Interesse. Ich habe auch an seiner Person gar kein Interesse, muss ich sagen. Und ich möchte es nur einmal klarstellen, weil das war auch irgendwie so ein Vorwurf, da dann im Raum stand. Nur weil man für jemanden keine Bewunderung hat, ja, dann heißt das nicht automatisch, dass man jemanden etwas neidet.
Ja, aber das ist ja das alte Spiel, bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind.
Genau.
Ne, das ist ja das, was eigentlich dahinter steht. Das heißt, das ist ja wieder leider Gottes dieses fehlende differenzierte Denken. Ich kann, was jemand sagt oder tut, kritisch finden und trotzdem nicht die Daseinsberechnung der Person
oder sein
in Frage
können.
Stellen.
Also überhaupt.
Oder sein Können, genau. Ne, also da sind ja echt nochmal
sehr
Meter
viele
zwischen.
Meter zwischen. Das ist aber natürlich teilweise für manche Personen vielleicht, die auch ein bisschen begrenzte intellektuelle Kapazitäten haben, und damit meine ich jetzt auch nicht ihn, einfach schwer zu greifen in so einer Diskussion. Und das ist natürlich auch alles sehr aufgeregt, ne, weil auch so Menschen, die leben ja von der Selbstinszenierung, vom Zuspruch anderer. Und ich würde behaupten, Menschen, die in einer Branche und gerade in der kreativen Branche so herausstechen und sich so heraustun, die sind ja zu dem geworden, weil andere sie zu dem gemacht haben und ihnen immer wieder die Bühne und die Anerkennung gegeben haben und ich weiß nicht, wie viele tausende Awards. So jemand wird dann halt hofiert. Jetzt schließen wir diesen Teil, der sich konkret auf die Person bezieht, ab, aber es war jetzt wichtig für den Kontext, für das, was wir jetzt gerne besprechen möchten. Ich weiß, und darauf kann ich jetzt aber nicht weiter eingehen und möchte ich auch nicht, dass viele Menschen diesen Post und diese Entgleisungen gesehen haben. Ich weiß auch, dass das bei seinem Arbeitgeber der Fall war. Ich weiß, dass es in der Branche der Fall war und auch bei dem Kunden, um den es ging. Natürlich lässt sich so eine Riesenmarke wie VW nicht dazu hinreißen, in so einer Kommentarspalte da irgendwas zu schreiben. Also so naiv ist ja keiner, das zu glauben. Ich bin auch nicht so naiv zu glauben, dass sich jemand von denen persönlich bei mir meldet. Aber wie gesagt, es ist da viel gesprochen worden und es sind viele Dinge im Hintergrund dann gelaufen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Der Post seinerseits wurde dann gelöscht. Ich glaube, wahrscheinlich nicht ganz freiwillig. Also der war ja wirklich lange, lange Zeit stand das ja im Verhältnis da. Auch dieser Vergleich mit der Waffen, ja, in Anführungsstrichen AS. Und jetzt kam das halt irgendwie plötzlich, dass das dann nicht mehr auffindbar war, aus welchen Gründen auch immer. Was mich an der Sache so wahnsinnig stört, dabei geht es überhaupt nicht um mich oder um seine Person oder um was jetzt generell gelaufen ist. Diese ganze Werbeindustrie und Branche ist so unendlich darum bemüht, sich quasi in Political Correctness aufzulösen, ihren eigenen Kunden und sich selber teilweise ein moralisches Korsett auferlegt, in dem niemand mehr Luft bekommt, in dem Diversity, Wokeness, Nachhaltigkeit so hochgehalten werden, dass man sich schon fragt, okay, arbeiten jetzt alle bei der Wohlfahrt. Auf dieser Seite ist es offensichtlich so wahnsinnig wichtig, keine Fehler zu machen, ja, also und sich als so wahnsinnig edel, ja, zu präsentieren, seinen Kunden als Philanthropen des Herrn darzustellen in der Werbung. Darauf wird so viel Wert gelegt, aber wenn sowas vorkommt, traut sich keiner, das Maul aufzumachen. Da machen sie sich irgendwie aus irgendeinem Grund offensichtlich alle ins Höschen. Und das hat mich an der Stelle gar nicht mal frustriert, weil das wäre eine zu starke Emotion, sondern so nachdenklich gemacht.
Ja, kann ich gut verstehen. Mich hat's leider Gottes gar nicht verwundert, also wirklich gar nicht, weil es ehrlich gesagt genau das bestätigt hat, was ich über sie gedacht habe. Es ist zwar eine super traurige Analyse, aber es ist ehrlich gesagt so, weil ich finde, ein Vergleich, der in eine ähnliche Richtung geht, wenn man, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen der gefühlten Realität und der Realität, ja, und die gefühlte Realität ist ja, wir sind alle ganz reine Seelen, die ja ständig darum bemüht sind, es jedem Menschen in seinem Umfeld bestmöglich, sag ich jetzt mal, für ihn da zu sein, möglichst viele soziale Dinge zu tun und so, ne? Also wenn es danach geht, wenn wir nach der gefühlten Realität gehen, haben wir ja alle eine weiße Weste und sind alle Kinder Gottes und so weiter. So. Jetzt ist es ja aber mit dem Thema Zivilcourage, ne? Da gibt's ja diverse Beispiele für, auch nicht immer ganz weit. Ne? Also es gibt ja schon auch viele Fälle, leider Gottes, wo irgendwelche Dinge passieren, ob das jetzt Männlein, Weiblein, ist ja völlig egal. Und da stehen Menschen rum und die machen nichts. So, und ich glaube, dass das in der Werbebranche noch Faktor X dazugepackt ist, weil insbesondere da ja eine wahnsinnig hohe Sorge oder fast schon Angst herrscht, dass irgendwer anders einem mehr als an den Karren pisst. Ne? Also wie häufig ich alleine schon gehört habe, ja, Steffi, ich finde das so krass, was du dich traust. Und ich war, was mache ich denn? Also ich mache doch gar nichts. Ja, doch, du sagst ja manchmal schon krass deine Meinung. Also ich sage jetzt ja nicht irgendwas Schlimmes, sondern ich sage einfach nur, was meine Sicht auf die Dinge ist. Und das empfinden Menschen schon als sehr mutig. Und das ist ja alleine schon bedenklich. Und ich glaube, das ist sehr traurig. Und ich glaube, das war jetzt einfach nur auch wieder da eine Ausprägung und ein Beispiel dafür, dass Menschen sehr gerne sowas mitlesen, aber nur wenige, die Cojones haben, dann auch etwas dazu zu sagen. So muss man es ja mal formulieren.
Jetzt könnte man ketzerisch natürlich sagen, na ja, es hat keiner was dazu gesagt von, in Anführungsstrichen, offizieller Seite oder so, weil die das gar nicht mitgekriegt haben oder weil der Post nicht gesehen wurde oder weil wir so kleine Lichter sind, was wir ja auch sind im Verhältnis zur besprochenen Person. Aber das könnte natürlich alles richtig sein, nur ich habe ja meine Analytics auf der Seite, ich sehe das ja. Und es haben sehr viele Menschen diesen Post gesehen. Und es haben sehr viele Menschen das mitgelesen und sich dann unmittelbar bei mir gemeldet. Aber nicht den Mut gehabt, den Post zu liken oder sich öffentlich auszusprechen. Ich weiß, wenn man in dieser Branche etabliert ist oder da arbeitet und auch eine gewisse Sichtbarkeit hat, dann macht man das lieber im Privaten und dafür habe ich auch vollstes Verständnis. Aber irgendwie hinterlässt es mir in mir so ein Geschmäckle. Und auch noch, um das mal klarzustellen, es geht mir dabei auch nicht um mich. Ich habe mich ja von ihm gar nicht persönlich angegriffen gefühlt, weil dieser Mann hat ja keine Bedeutung in meinem Leben, also weder für mein berufliches Leben noch für sonst irgendwas. Ich war nur so,
ich war das große Ganze.
Ja, genau. Und das hat mich erschreckt an der Stelle. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was genau im Hintergrund alles läuft. Es wird mit Sicherheit besprochen worden sein. Aber die Verhältnismäßigkeit fand ich schon irgendwie witzig. Weißt du, diese ganzen Outlets, Berichterstattung, Werben verkaufen, Horizont Media, die können jede Pups-Personalie announcen und sich über jeden Quark, der schiefgelaufen ist, in irgendeiner Futzelkampagne empören und darüber eigene Artikel schreiben und die dann posten. Aber da kriegen sie alle irgendwie so, kriegen sie irgendwie so einen Flattermann. Und finde ich schade. Einfach nur schade.
Ja.
Aber es ist ja auch okay. Ich meine, die Sache, dadurch, dass er es selber gelöscht hat, ist es auch jetzt irgendwie weg. Und damit ist es okay. Und es ist passiert. Und es war irgendwie ein anschauliches Beispiel für alle die, die in Echtzeit mit drauf geguckt haben. Und die werden sich ihren Teil gedacht haben. Wir haben uns unseren Teil gedacht. Und damit ist es auch okay. Ich bin total gespannt, was tatsächlich jetzt bei VW passieren wird im kreativen Sinne, was das genau bedeutet, ob da jetzt die Welt revolutioniert wird oder die Welt des Antriebs, weiß ich nicht, vielleicht entdecken sie ja die kalte Fusion mit seiner Hilfe.
Wir werden es mitbekommen.
Aber ja.
Genau. So, das Kapitel einmal abgeschlossen, kommen wir jetzt noch zu einem anderen Brenner. Genau, also es ist ja vielleicht insbesondere dem einen oder anderen Selbstständigen, aber auch sonst schon aufgefallen, dass man in diesem Land hier überdurchschnittlich viele Steuern zahlt. Ohne da jetzt ein Experte zu sein, ich glaube, das kann man guten Gewissens einmal verlauten lassen. Und
wir sind das Land mit der höchsten Steuerlast in der Welt.
So, um es mal so zu formulieren. Und jetzt ist es ja so, wir labern ja schon seit 8 Jahren gefühlt über den Fachkräftemangel und dann immer wieder in 80 Millionen Talkshows wird gesagt, ja. Aber es gibt ja Leute, die wollen in unser Land und die kommen nicht in unser Land. Und die sind aber eigentlich ganz wichtig, damit wir diese ganzen Stellen, die offen sind, füllen können, besetzen können. Und wie soll ich es mal formulieren? Aus meiner Perspektive ist es da durchaus zwischen, also gibt es da Mankos bei der Analyse, warum dem so ist? Das zumindest ist eine These von mir. Eine These von den Politikern ist, dass es an diesem gerade besagten Steuersystem liegt. Das heißt, dass die Attraktivität des Standorts Deutschland oder um in den Standort Deutschland reinzukommen und bei uns eine Stelle zu besetzen, dadurch sinkt, dass halt eben die Steuerlast die ist, die sie ist. So, und jetzt hat der Christian Lindner, unser Finanzminister, sich überlegt, es wäre doch eventuell, und das gibt es auch schon seit einigen Monaten, diese Überlegung, aber es wurde jetzt irgendwie nochmal besprochen, eine gute Idee, die Steuerlast eben für genau die Menschen eben zu senken. Das heißt, die Überschrift war erstmal, endlich kommen Steuersenkungen, alle Deutschen denken sich, oh mein Gott, finally, ja, endlich.
Geil, wieder ein Urlaub mehr auf Richtig. Mallorca.
Richtig, allerdings in der Tat, nur für Ausländer an der Stelle, die halt neu ins Land kommen. So, und das soll irgendwie ja gestaffelt sein, ne, im ersten Jahr x%. Also wir kommen, glaube ich, von, am Anfang sind es sogar 30%, dann sind es 20, dann sind es 10. Ja, ich sag mal so, ich hätte auch nichts dagegen.
Ja, und im vierten Jahr, dann bist du bei null, dann bist du wie alle anderen Deutschen
bei minus 80.
Quasi mit der Steuerlast. Ja. Das ist so killing them softly. Ne? Jetzt haben sie sich schön, wie heißt das nochmal, akklimatisiert steuertechnisch. Richtig. Jetzt ist auch Wurst. Aber mich erinnert das so sehr an das Verhalten meines Telekommunikationsanbieters. Ne, den interessiert es halt einfach null, dass ich ja seit Jahren Bestandskundin bin. Und jedes Mal, wenn ich den Vertrag kündige, gibt er mir so Pseudo-Anreize, doch noch bei ihm zu bleiben. Aber Neukunden kriegen so, hier,
nimm das Smartphone. Fahrrad, Auto, Haus.
Und noch eine Telefonzelle. Ja, genau. Alles hinterher, nimm das. Aber Hauptsache, du bist Neukunde. Und da denke ich mir auch immer so, boah, fuck
Ja, aber auf. Weißt du, ich glaube, das ist so die Anreizstruktur in vielen Unternehmen ist einfach an der Stelle nicht richtig. Weil der Anreiz ist halt immer, ein Neukunde ist the goal. Ja, so, das ist das, was wir alle, wo wir alle darauf hinarbeiten sollten. Und da ist auch die entsprechende Bonusstruktur meistens zumindest hinter. Das ist ja auch, wenn wir über das Thema Fachkräftemangel ehrlich gesagt total hohl ist. immer weiter Kohle in das Thema Recruiting zu pumpen, ohne sich mal zu hinterfragen, ob es nicht vielleicht günstiger ist, die guten Leute, selbstredend, die guten Leute, die man hat, weiter an sich zu binden in unterschiedlichen Maßnahmen. Das muss übrigens auch nicht immer Geld sein. Ich weiß, das ist eine einfache Ausrede und schnell gezogen die Karte, aber es ist nicht immer nur Kohle. Das geht irgendwie vielen nicht so richtig ab. Ne? Das heißt, es ist irgendwie immer leichter zu sagen, alle sind irgendwie frech und wollen mehr Geld und es ist so schwierig, im Recruiting an neue Leute zu kommen. Das ist sicherlich auch so in Teilen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja von StepStone sehr, sehr gute Datengrundlagen, die sagen, wie teuer ist es, in welcher Branche, können wir gerne mal verlinken in den Shownotes, an neue Leute zu kommen. So, und dann sieht man in zum Beispiel dem Kfz-Bereich, stehen da halt Zahlen von 23.000 auf 25.000 Euro, die es halt kostet, eine Stelle neu zu besetzen. So, und dann sollte man sich halt vielleicht mal fragen, ob es wirklich so sinnbefreit ist, den Mitarbeitern, die man hat, dann so etwas wie einen Netflix-Gutschein für 14 Euro zu schenken und sich dann 80.000 Mal darüber zu beschweren, dass man jetzt die 14 Euro aber eigentlich nicht ausgeben möchte, wenn die Konsequenz ist, dass man dann 23.000 Euro im nächsten Schritt zahlt.
Ja, das ist halt so ein bisschen nur die Frage, ich glaube, es geht ja wirklich um konkretes Fachpersonal, ne, das ja in diversen Berufszweigen und Branchen fehlt, die aus welchen Gründen auch immer hier in Deutschland nicht vorhanden oder nicht ausgebildet werden. Mhm. Und ich frage mich auch immer, sind es wirklich diese, wie heißt das nochmal, Bruttolohnoptimierung, Nettolohnoptimierung, irgendwas, Lohnoptimierung, der Faktor ist, der die Leute dann nochmal mehr ans Unternehmen bindet. Ich habe halt so den Eindruck, dass das Thema Arbeiten generell hier in Deutschland nicht mehr so en vogue ist. Irgendwie. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich habe so das Gefühl, dass irgendwie Arbeiten ist nicht mehr schick. Das ist blöd. Und deswegen machen wir das nicht, weil das belastet uns mental zu sehr und dann kriegen wir davon alle psychosomatische Bauchschmerzen. Das ist habe ich so den Eindruck, so ein bisschen der Tenor. Natürlich brechen auch viele Qualifikationen und Fachberufe dann weg, deswegen man aufstocken möchte mit Fachkräften aus dem Ausland, wogegen ich jetzt erstmal überhaupt nichts habe. Nee. Aber ich meine, spätestens nach dieser EM werden sich wahrscheinlich auch ganz viele Leute aus den umliegenden Ländern denken, so, in Deutschland arbeiten, da kommt die Bahn nicht und wenn dann nicht pünktlich, ich kann hier nirgendwo mit der Karte zahlen und Internet bzw. Mobilfunk gibt's ja auch nicht, da gehe ich auf gar keinen Fall arbeiten. Ja,
nee, vor allen Dingen, da möchte ich nicht leben. Ne, also das eine ist ja auch, dass man sagt, ich finde das irgendwie unattraktiv, da zu arbeiten aufgrund der Steuerlast und so, okay. Aber das andere ist ja, man muss sich ja auch immer fragen, die Menschen, die sind ja dann hier, die leben ja dann hier. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde es semi-attraktiv, in einem Land zu leben, wo ich bei, ich sage jetzt mal, schon 30% der Läden nicht mit Karte zahlen kann. Also ist wirklich, glaube ich, eine realistische Einschätzung. Dann ich keine gute Struktur oder Infrastruktur sehe, womit ich mich bewegen kann, außer auf ein Auto angewiesen zu sein. Das sind halt nicht Dinge, die machen das Land nicht fancy an der Stelle, das muss man schon mal so sagen.
Nee. Also das ist nicht attraktiv. Also ich meine, vielleicht kann das, es hört sich so für mich so ein bisschen so der letzte verzweifelte Akt an, diese Steuersenkung. Also irgendwie, bestimmt ist das ein Faktor für viele, weil die sagen, boah, Deutschland generell halt irgendwie steuertechnisch so wahnsinnig teuer für uns, da zu arbeiten, lohnt sich nicht, hast du nichts von übrig. Andererseits sind, glaube ich, die Lebenshaltungskosten hier im Vergleich zu anderen Ländern günstig, deutlich geringer.
Auf jeden Fall, ne? Definitiv.
Das könnte ja auch irgendwie ein Argument sein. Tja, und alles andere, finde ich, ist so müßig, irgendwie darüber zu philosophieren, ob Menschen gerne in diesem Land leben, die von außerhalb kommen oder halt eben nicht. Und jetzt mal unabhängig von den Themen Diskriminierung, die sie eventuell erfahren könnten oder so, sondern wirklich so rein das Thema, ist Deutschland wirklich lebenswert? Ja. Oder wenn sie dann kommen und alles mitnehmen, was geht und auch so die positiven Seiten und dann aber wieder gehen.
Ja. Ich vermisse halt bei sowas immer irgendwie einfach die Datengrundlage. Wenn mir jetzt jemand sagt, wir haben eine Umfrage gemacht unter, keine Ahnung, x-tausend, gerne repräsentativ übrigens, unter x-tausend relevanten Fachkräften aus dem Ausland, warum sie Deutschland als nicht relevanten Standort erachten, dann okay, so dann ist meine Meinung dann einfach nur n gleich 1 und vielleicht auch irrelevant, das ist völlig in Ordnung für mich. Aber ich mag es halt nicht so gerne, wenn sowas beschlossen wird und ich sehe nicht so richtig, wo das herkommt. Weißt du, was ich meine?
Genau das. Und ich habe bei sowas immer Sorge, wenn man gesagt hat, okay, jetzt bekommen quasi ein zuwanderndes Fachpersonal, bekommen jetzt quasi Zugeständnisse, steuerliche Zugeständnisse, die der deutsche Bestandsbürger, ja, wenn man mal in dieser Analogie vom Telekommunikationsunternehmen bleibt, nicht kriegt. Sowas ist ja Wasser auf Richtig. Die Mühlen eines jeden, der eh schon eine, sagen wir mal, etwas andere Sicht auf das Thema Migration Komplett. Hat oder dem auch total feindlich gegenübersteht, das nährt sowas. Das ist so. Und das finde ich dann problematisch. Also da denke ich mir auch immer, okay, wenn man sowas raushaut, sagt man, okay, uns ist das jetzt, der eine Aspekt ist uns so viel wichtiger als das, was irgendwelche AfDler oder verfassungsfeindlichen Gruppierungen oder so denken oder Otto Normal rechts tendenzielle, ja, dass wir das jetzt einfach trotzdem machen. Ich finde sowas halt gefährlich, wenn man das
ja,
macht.
Ja, ist auch so. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also ich verstehe schon auch die Problematik. So, du merkst, du brauchst Leute und du merkst auch, die du haben willst, die kommen nicht. Jetzt mal sehr platt gesagt, ja, ne? Ich stelle mir das jetzt auch nicht als eine leichte Aufgabe vor, ne? Nicht missverstehen. Ich weiß halt nur nicht, ob solche Maßnahmen dann die sind, die viel machen am Hebel. Das weiß ich halt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wir werden es sehen. Also da muss man mal den Herrn Lindner dann fragen, in so 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, ob was es denn jetzt konkret gebracht
ja,
hat.
Ja, vielleicht als noch kleine Anekdote, weil wir da in der letzten Folge drüber gesprochen haben, mir das hier gerade aufgepoppt ist am Bildschirm. Biden hat jetzt in Wisconsin eine Rede gehalten nach dem TV-Duell und es hat auch gut gestartet. Und dann waren alle ganz euphorisch und haben ihm applaudiert. Und dann hat er gesagt, ich hoffe sehr, ich gewinne gegen Donald Trump in der Wahl 2020.
Oh, war seine Rede abends? Weil er hat ja gesagt, er will jetzt immer früher ins Bett gehen, er sei abends so müde. Das ist so wie Pippi Langstrumpf, die immer sagt, wenn sie müde ist, fallen ihr die Augen zu.
Ey, ganz ehrlich, ich werde das halt bald auch machen. Ich werde halt auch sagen, Calls nur bis 14 Uhr. Weil ich bin auch nachmittags müde.
Danach nicht einfach.
Mein Nachmittagstief nach dem Mittagessen ist auch nicht mehr von dieser Welt.
Ach Mann, der arme Kerl. Also irgendwie tut er mir das, mir darf aber der amerikanische
Nein.
Präsident nicht leid tun. Darf er mir nicht. So, aber tut mir leider trotzdem leid. Ne? Ich habe ja so ein Herz für Opis und Omis.
Ich auch. Weißt du, ich finde, bei Aktenzeichen XY, vielleicht geht's dir auch so, du kennst das jetzt zumindest, auch wenn du es gerade jetzt nicht mehr siehst, ne?
So. Aber ich höre es.
Ja,
ganz
ich
viel
auch, den Podcast, ne? Ja. Und da gibt es ja immer ganz unterschiedliche schlimme Fälle. Und ich muss sagen, es gibt, also klar, Kinder jetzt mal ausgeschlossen, das ist eh ganz schlimm und furchtbar, aber wenn ich sehe, wie alte Leute zu Hause überwältigt werden, geknebelt werden, es gibt wirklich wenig, was mir so zu Herzen geht. Weil ich mir denke, boah, bitte lass diese arme alte Person, die ich schon nicht mehr richtig sehen kann, bitte lass sie einfach in Ruhe. Sperr sie von mir aus in dein Zimmer ein, aber tu ihr nichts. Kennst du das?
Ja, total. Ich kann das auch nicht haben, ne? Also wenn irgendwie erstmal eine Omi noch gelebt hat und die mal irgendwie gestolpert ist oder hingefallen ist, da zog es mir wirklich durch Mark und Bein. Jetzt habe ich das natürlich bei meinen eigenen Kindern. Kennst du dieses Gefühl? Das schießt dir von den Fußsohlen durch den Magen, hinten durch den Rücken ins Gehirn. Das ist so ein ganz krasser Reflex. Also alle deine Nerven werden plötzlich irgendwie aktiviert, weil du in so einem Panikmodus verfällst oder in so einer
Adrenalinausschüttung.
Adrenalinausschüttung irgendwie hast, weil einer deiner Lieben gerade irgendwas widerfährt, was schlimm ist. Oder ganz furchtbar.
Das fühlen wir auf jeden Fall auch bei Joe Biden. Naja, in dem Kontext. Soweit ist es schon. Haben wir heute mal wieder, ich würde mal sagen, von sexy Sportclips bis über Echtzeitmarketing hin zu Joe Biden war wieder alles mit dabei.
Ja, niveauflexibel bis ans Ende der Welt, das ist auch wichtig. Auch wenn vielleicht die Stimmung heute ein bisschen gedrückt war, das liegt aber einfach daran, ich bin echt müde. Also mich hat auch gestern, sagen wir mal, die Leistung der deutschen Mannschaft auf der einen Seite sehr begeistert, dass sie rausgeworfen wurden. Das hat mir sehr leid getan. Am meisten abgefuckt hat mich der Schiedsrichter, muss ich einfach mal so sagen.
Und ganz kurz, ne? Ich finde ja, danach hat ja bestimmt der ein oder andere hier noch diese Diskussion mitbekommen. Da war Michael Ballack, dann ein ehemaliger Nationalspieler und Johannes B. Kerner. Und die haben ja geschaltet ins Studio zu dem Chief Officer of Schiedsrichter sein. So. Und dann ging es ja heiß her.
Chief Officer of Schiedsrichter sein.
Heiß her. Und es wurde sehr emotional, als es um die Frage ging, war das jetzt ein Elfer oder war das jetzt Hand oder war es nicht, ne? Und ich fand ja, das war so das beste Beispiel dafür, wie man aneinander vorbeireden kann. Ne? Weil Es gab halt einmal die, die gesagt haben, ja gut, die Regel ist recht einfach. Hand ist Hand, egal ob du das extra machst oder nicht. Der Ball wäre halt sonst Richtung Tor gegangen, so jetzt nicht. So, das war ja so die Fraktion Ballack und Kerner, die übrigens eine gleich alte Frau haben. Naja, egal. Auf jeden Fall, und dann gab es ja noch die im Studio und der Chief Officer. Und der hat das Ganze ja etwas wissenschaftlicher betrachtet. Und ich hätte am liebsten das wirklich aufgenommen und immer wieder abgespult, um den Leuten da draußen mal zu sagen, wie unfassbar ja krass man aneinander vorbeireden kann. Also die waren ja verzweifelt, weil der eine hat Kisuaheli gesprochen, der andere Schwedisch. Das war ja total krass.
Es ist auch schwierig. Also ich muss ja mal sagen, als Gegenstück zu meinem zynischen Kommentar eben, ich fand ja, bis zu dieser Sekunde hat er mega gepfiffen. Ne? Ein mega Job gemacht, weil es gab ja schon einige Situationen, die so ein bisschen kritisch waren. Und deswegen fand ich das gerade so traurig, weil ich hatte zum Beispiel, man muss ja immer ehrlich sein und alle Perspektiven zulassen, habe ich mal gehört. Und man hatte ja durchaus schon, oder man konnte den Eindruck bekommen, dass man jetzt Toni Kroos nicht seinen letzten Auftritt versauen möchte, könnte man so sagen. Und das hat er ja, finde ich, alles mit sehr viel Würde und so weiter ablaufen lassen. Und umso schlimmer fand ich dann, oder umso mehr wehgetan hat dann der Moment, als man natürlich auch noch verloren hatte. Und dann war noch diese Handsituation. Ne? Ich glaube, wenn wir jetzt gewonnen hätten, oder von mir aus auch im Elfmeterschießen, da hätte ja vielleicht auch nicht so jeder Hahn danach gekräht. Aber so hat es halt doppelt wehgetan. Toll.
Naja, super, ne? Euch noch einen schönen Tag. Wir wissen noch nicht, wann die Folge hochgeladen wird. Deswegen können wir es nicht aufs Wochenende beziehen.